Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Wie lange soll das noch so weitergehen? So haben sie sich gefragt. Zuerst dachten sie, na, das wird schon wieder. Später kam dann die Ernüchterung, als es doch nicht so leicht sich wieder besserte. Irgendwann trat dann auch Resignation ein. Krude Theorien tauchten auf. Der Wunsch nach einer wirklichen, dauerhaften Veränderung. Ja, manche dachten so wie damals. Damals, als sie aus dem Exil in Babylon zurückkehren konnten. Der Wunsch nach Veränderung war in Israel weit verbreitet. Dass doch endlich die Römer das Land verlassen, dass diese Besatzung aufhört, dass endlich geordnete Verhältnisse eintreten, dass das Land wieder unabhängig wird. Und auf einmal diese auffällige Gestalt. Ein merkwürdiger Mann, der aus der Wüste auftrat, mit dem Kamelhaarmantel, ein Prediger am Jordan. Er praktizierte ein Untertauchen der Menschen im Jordan als Zeichen der Umkehr, der Erneuerung, der Reinigung. Johannes hieß er. Johannes, der Täufer nennen wir ihn. Und manche verbanden mit seinem Auftreten große Hoffnungen. Ich lese mal aus dem Lukas-Bericht, dem Kapitel 3. Im 15. Jahr der Herrschaft der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Gouverneur in Judäa. Herodes regierte als Tetrarch, als Vierfürst in Galiläa. Sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonitis, Lysanias in Abilene. Hoherpriester waren Hannas und Kaiaphas. Da bekam Johannes, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott einen Auftrag. Er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünde zu empfangen. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das Gott kommt. Die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir, fragten die Soldaten, was sollen wir denn tun? Er antwortete, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Das Volk war voller Erwartung. Und sie fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei. Doch Johannes erklärte vor allen, ich taufe euch mit Wasser. Aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie verlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und noch vielen anderen ernsten Worten verkündete Johannes dem Volk die Botschaft Gottes. Eines fällt zunächst gleich auf. Menschen warten auf eine Veränderung. Und wieder einmal geht diese Veränderung nicht von Menschen aus, sondern von Gott. Er muss es tun. Nicht durch tatenloses Abwarten, nicht durch die Möchtegern-Revolutionäre, die es damals gab und heute manchmal, nicht durch politisches Taktieren, wie es die viele Mächtige jener Zeit taten, wenigstens das erhalten, was gerade da ist, sondern daran erinnert auch dieses Zitat aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 40, wie damals: Gott beginnt neu. Er fängt neu an. Er schenkt den Neuanfang. Und dieses Zitat macht auch deutlich: Nein, es geht nicht um einen Kamelpfad durch die Wüste. Nein, es muss gleich die Autobahn sein. Richtig, wenn Gott handelt, dann handelt er richtig ordentlich. Der Neuanfang muss von Gott beginnen. Ja, wenn Menschen versuchen, irgendwo die Welt zu retten, dann kommt meist nicht viel Gutes dabei raus. Gott macht den Anfang. So kommen die Menschen also zu Johannes und sie wollen neu anfangen. Sie wollen deutlich machen: Ja, wir sind dabei. Aber es fällt auf, ihre Erwartungen greifen irgendwie zu kurz. Sie kommen, sie wollen Vergebung, ja? Sie wollen ein entlastetes Gewissen. Nun, das kennen wir. Wenn uns manchmal das Versagen, die Schuld, unsere Versäumnisse anklagen, wo kriegen wir Entlastung? Sie kommen zu Johannes und wollen getauft werden. Es ist, verzeihen Sie das Bild, es ist wie wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und dann muss ich ab und zu mit dem Auto durch die Waschstraße, um einfach den Dreck jetzt im Winter wieder runter zu waschen. Aber manchmal ist das ja von kurzer Dauer. Ich erinnere mich, einmal hatte meine Frau das Auto durch die Waschstraße gefahren und ich war zur Bibelstunde zum Hauskreis und dann sagte mir jemand: Da ist eine Abkürzung, da sparen Sie ein paar Kilometer. Fragen Sie nicht, wie der Feldweg beieinander war, und das Auto musste gleich wieder in die Waschstraße. Wie in unserem Leben. Wir kommen, wir holen uns die Vergebung ab bei Gott und bald sind wir ja so im Schlamassel. Waschstraße. Die ernüchternde Botschaft des Johannes: Wie kommt ihr denn darauf, dass das reichen soll? Wie kommt ihr auf die Idee, dass das genug ist? Wer hat euch auf die Idee gebracht, dass das euch rettet vor dem kommenden Zorn Gottes, sagt er. Es braucht Umkehr, die Früchte trägt im Alltag. Auch die Beobachtung unserer Zeit. Wache Leute haben so darauf aufmerksam gemacht, dass auch die ganzen Maßnahmen gegen diesen Covid-Virus, dass die ja oft zu kurz greifen. Ja, was wir brauchen, ist einmal eine Diagnose, eine ehrliche Bestandsaufnahme. Und wenn wir dann verstanden haben, was hilft und was uns weiterhilft, dann braucht es auch die Disziplin, die Kraft, die Ausdauer, wirklich das Verhalten zu verändern. Und manche scheren da aus. Aber das ist nicht nur im Blick auf dieses Virus, das ist im Blick auf unser ganzes Leben. Es ist ja nicht nur die Einsicht, die uns oft fehlt, sondern auch die Kraft zur Veränderung. Und das ist eine Wahrheit, die wir immer wieder in der Bibel finden. Erfahrungen, die Menschen machen, die nüchterne Erfahrung dieser Selbsterkenntnis, wir packen das nicht. Wir scheitern daran. Der gute Wille, ja, der ist ja oft da. Und manchmal auch die Einsicht, was sich ändern müsste. Aber dann mit Entschlossenheit dran zu bleiben? Ich möchte doch wahrhaftig sein. Ich möchte mich nicht der Lüge hingeben. Ich möchte nicht anderen was erzählen, was nicht stimmt. Aber das dann durchzuhalten? Habe ich die Ausdauer, die Disziplin? Habe ich die Kraft, bei dem zu bleiben, was Gott uns gesagt hat, was gut ist und was der Herr von uns fordert? Es gibt ja manche Berichte, manche Abschnitte im Neuen Testament. Paulus beschreibt das mal so in Römerbrief Kapitel 7. Er beschreibt dort den Menschen, der versucht, aus eigener Kraft und mit eigenem Willen und eigener Entschlossenheit zu tun, was Gott will. Und es ist klassisch, was Paulus hier formuliert. Er sagt, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Ich tue nicht das, was ich will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Wer kennt das nicht von uns, diese Erfahrung? Da habe ich mich doch so drauf konzentriert, da habe ich mir so vorgenommen, jetzt wird's anders, den Fehler mache ich nicht mehr. Nein, diesmal bleibe ich bei der Wahrheit, diesmal bleibe ich bei der Ehrlichkeit, diesmal sage ich, was recht ist, diesmal möchte ich liebevoll und geduldig sein. Ich weiß ja, wie nötig es ist. Und dann wieder diese Verzweiflung. Johannes der Täufer ist fast so was wie ein Typus dieses Gerichtspredigers. Er hält den Menschen damals schonungslos die Wahrheit vor und sagt, es reicht nicht. Die Waschstraße immer wieder ist nicht genug. Ihr braucht einen neuen Motor. Da nützt es nichts, von außen immer wieder zu waschen. Ist dieses Kapitel über Johannes den Täufer denn einfach nur trostlos? Müssen wir da enden? Diese Frage von Paulus, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Sie wird nicht beantwortet durch den Rat, dann streng dich halt mehr an. Sie wird nicht beantwortet durch noch deftigere Gerichtsworte. Sie wird nicht beantwortet durch noch härtere Drohungen oder nicht einmal durch ein Patentrezept. Probier's doch mal mit dieser Technik, mit diesem Trick. Es geht auch nicht um die Erfindung eines Zaubertranks. Nimm den ein und dann hast du deine Probleme gelöst. Nicht die Entdeckung eines neuen Naturgesetzes. Auch die Vergebung in Jesus ist nicht ein neues Naturgesetz, sondern es geht um eine Person. Davon spricht Johannes. Darauf zielt seine ganze Verkündigung. Er spricht von einer Person. Er sagt, ich bin nur da, um einen anzukündigen, der dieses Problem endgültig lösen wird. Der versprochene Retter. Seine gesamte Verkündigung zielt darauf ab und sagt, lass mich darauf hinweisen. Ein berühmtes Bild, das Johannes den Täufer zeigt, ist auf diesem sogenannten Isenheimer Altar. Matthies, der Maler, Nitat, oft Grünewald genannt, malt dort Jesus unter das Kreuz. Wir wissen, dass Johannes der Täufer zur Zeit der Kreuzigung Jesu gar nicht mehr lebte. Aber er malt ihn dorthin und malt ihn mit einem überlangen Zeigefinger. Und macht damit deutlich, die ganze Existenz von Johannes dem Täufer ist, hinzuweisen auf diesen Mann, auf Jesus. Das ist seine Botschaft. Das ist die Botschaft der Adventszeit. Sie weist hin auf den Retter. Der versprochene Retter ist damals verheißen. Und er kam als Kind in Bethlehem und er wird wiederkommen. Und einiges sagt Johannes über Jesus. Dieser Mann, Jesus, den ich ankündige, der tauft nicht mit Wasser. Nein, was er bringt, ist nicht die Freikarte für die Autowaschstraße, sondern die Veränderung. Er tauft mit dem Heiligen Geist, sagt er. Der Geist Gottes, seine Kraft, seine Gegenwart, reinigend, schöpferisch, erneuernd. Das ist Advent. Nein, wir müssen nicht mit unseren Patentrezepten leben, nicht mit unseren Tricks, nicht mit irgendwelchen Vertröstungen. Advent heißt, wir erwarten den, der damals kam und unser Problem gelöst hat. Der kam, um sein Leben zu geben, um uns frei zu kaufen. Nicht nur von der Sünde, von dem, was vergangen ist. Nicht nur aus dem, was uns das Gewissen belastet, sondern auch aus der Macht der Sünde, der uns frei gemacht hat, Gott zu dienen. Und Jesus, der wiederkommt, um das zu vollenden, was er damals begonnen hat. Advent heißt der Hinweis, dass wir heute schon leben dürfen aus dieser Kraft. Jesus ist auferstanden und er ruft uns heute schon und lädt uns ein, aus dieser Kraft zu leben, die er uns gebracht hat. Advent ist ein einziger Hinweis auf diesen Herrn, auf Jesus Christus. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.